Materiell fortgeschritten zu sein, das ist jetzt eine interessante Definition, was das wirklich bedeutet. Materiell fortgeschritten zu sein, bedeutet in einer adligen Familie geboren zu werden und großen Reichtum, eine gute Bildung und körperliche Schönheit zu besitzen. Alle materialistischen Menschen sind wie von Sinn danach, diese materiellen Güter zu besitzen. Nicht also eine hohe Geburt, ein großer Reichtum, eine gute Bildung und auch körperliche Schönheit. Und sie glauben, diese Menschen, sie würden dann Fortschritt erzielen. Als Folge all dieser materiellen Vorteile wird man jedoch zu Unrecht hochmütig und lässt sich durch solch zeitweiligen Besitz betören. Infolgedessen sind Menschen, die sich auf ihre materiellen Errungenschaften etwas einbilden, nicht imstande, den heiligen Namen des Herrn auszusprechen, indem sie ihn voller Hingabe mit O Govinda, O Krishna ansprechen. In den Shastras heißt es, dass ein Sünder durch das einmalige Aussprechen des heiligen Namens des Herrn von mehr Sünden befreit wird, als er jemals begehen kann. So gewaltig ist die Kraft, die dem Chanten des heiligen Namens innewohnt. Es liegt nicht die geringste Übertreibung an dieser Feststellung. Martin, ich glaube, du hast ganz kurz auf Severins Notizbuch geschaut und das könnte dir entgangen sein. Also hier heißt es, dass die Kraft des heiligen Namens so gewaltig ist, dass nur schon ein einmaliges Aussprechen mehr Sünden und sündhafte Reaktionen auflöst, als eine Seele überhaupt begehen kann. Prabhupada sagt, der heilige Name ist tatsächlich so mächtig. Und jetzt kommt gleich im nächsten Satz das Allerdings, das große Aber. Allerdings gibt es beim Chanten qualitative Unterschiede, die von der inneren Haltung abhängig sind. Ein hilfloser Mensch kann den heiligen Namen des Herrn voller Hingabe chanten, wohingegen ein Mensch, der denselben heiligen Namen in materieller Zufriedenheit von sich gibt, nicht so aufrichtig sein kann. Ein materiell eingebildeter Mensch kann deshalb den heiligen Namen des Herrn vielleicht gelegentlich aussprechen, doch er ist nicht imstande, den Namen ernsthaft zu chanten. Die vier Prinzipien materiellen Fortschritts, nämlich angesehene Herkunft, großer Reichtum, gute Bildung und betörende Schönheit, sind daher in gewissem Sinne Hindernisse für das Vorwärtsschreiten auf dem Pfad des spirituellen Fortschritts. Die materielle Bedeckung der reinen spirituellen Seele ist ein äußerliches Merkmal, ebenso wie Fieber ein äußerliches Merkmal des ungesunden Körpers ist. Im Allgemeinen versucht man, das Fieber zu senken, statt es durch eine falsche Behandlung zu erhöhen. Bisweilen kann man beobachten, dass spirituell fortgeschrittene Personen materiell verarmen. Dies jedoch ist kein Unglück. Vielmehr ist eine solche Verarmung ein gutes Zeichen, ebenso wie das Sinken des Fiebers ein gutes Zeichen ist. Es soll das Prinzip des Lebens sein, die materielle Berauschung, die uns immer mehr über das eigentliche Lebensziel hinwegtäuscht, zu mindern. Menschen in tiefer Illusion sind nicht imstande, in das Königreich Gottes einzugehen. Haribol. Namaum Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimata Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namaste Saswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paskatyade Shatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha, Shri Vaishnavi Gaura Vrinda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. In all den heiligen Schriften der Menschheit wird darauf hingewiesen, dass das Königreich Gottes, von dem wir so schön in den Versen der Brahma Sanghita gehört haben, das erstrebenswerte Ziel des Menschen ausmacht. Es wird jedoch auch darauf hingewiesen, ich mache das mal ein bisschen länger, könnt ihr mich hören, Alexander und Yvonne? Ja, und Anastasia. Gut. In all den heiligen Schriften wird also darauf hingewiesen, dass dieses Ziel erstrebenswert ist. Und wir finden immer wieder Hinweise, wie Menschen um dieses Ziel, ganz gleich wie sie es definieren, sich von den Dingen lösen, die im materiellen Leben so anstrebenswert als so anstrebenswert gelten. Zum Beispiel ist mir bekannt geworden von einer buddhistischen Nonne, die die Meisterschülerin von Padmasambhava, einem großen Heiligen, wurde. Sie war ausgesprochen schön. Denn sie wurde geboren als eine am Königshof und aß nur von den feinsten Zubereitungen, in denen kein Keim drin war. Nur so edle Sachen. Sie hatte also ein ganz edles Zellgewebe entwickelt und war ausgesprochen schön. Nun, als sie von dem verheißenen goldenen Land der Unsterblichkeit hörte, wo der dachte sie sich, meine Schönheit, die von allen Mädchen des Landes und von allen lustvollen Männern des Landes gepriesen wird, ist ein Hindernis. Es hindert mich, mich zu identifizieren mit meinem Body, und ich habe immer mit diesen leidvollen Tamma-Frequenzen zu tun, diesen niederen Schwingungen von Menschen, die sie mir entgegenbringen. Und so tat diese Prinzessin, soweit ich weiß, ein Zinnkraut auf ihre Haut für einige Zeit, sodass die Haut sich verkrüppelte und sie somit eher unbegehrenswert aussah. Man hört immer wieder, man hört von Franziskus von Assisi, dem reichen Sohn einer wohlhabenden Kaufmannsfamilie in der Stadt Assisi, der von einem Tag auf den anderen seine Reichtümer von sich gibt, alles verschenkt und vergibt und nur noch so viel hat, wie der, also er ist nur noch vom Wind bekleidet am Ende. Nicht nach diesem. Hier geht es darum, reichtumlos zu werden. Nicht wir? Und wir hören vom weisen Kaiser Bharata, der so viel besitzt, dass selbst der Himmelskönig Indra auf ihn neidisch wird und der diese Dinge weggibt, diesen Reichtum und dieses Ansehen. So wie man das Exkrement eiligst verlässt, was dampfend in der Schüssel liegt und schnell sich auf den Weg macht. Diese etwas intensive Bezeichnung wird benutzt, um darauf hinzuweisen, wie natürlich und wie vehement diese Entsagung von sich ging. Das ist ein interessanter Zusammenhang, mit denen wir uns auch in gewisser Weise in unserem spirituellen Leben auseinandersetzen wollen. Shishigo Nitai Ki Jai. Wir könnten jetzt allerdings Theo, ich sehe dich gerade so mit, so, könntest du das vielleicht gerade noch wegbauen, dass die Sicht nicht versperrt ist. Genau wie die Tafel unsere Sicht zu Gonitai versperrt, so kann, und jetzt weggenommen wird, so kann auch materieller Reichtum, Ansehen und eine adlige Herkunft und was noch? Schönheit. Unsere Sicht einfach versperren für das Wesentliche. Es steht zwischen uns und Krishna. Warum? Weil, wenn diese Dinge vorhanden sind, ist die Neigung dazu da, Anhaftung und dann Stolz zu entwickeln. Was dazwischen steht, sind nicht unbedingt diese Dinge, sondern der Stolz und die Selbstgefälligkeit, die man bei diesen, wenn man diese Dinge entwickelt hat. Also ich merke es in meinem Leben, wenn sich mein Portemonnaie so ein bisschen wölbt, weil da so viel drin ist, nicht, dann denke ich, oh, jetzt kann mir nichts mehr passieren, ich habe genug Benzingeld, um zum nächsten Bestimmungsort zu kommen. Aber wenn plötzlich es ganz schmal wird im Portemonnaie und nur noch ein paar kleine 10-Mark-Scheine da verloren herumgeistern, dann denke ich mir, Krishna, jetzt bin ich aber darauf angewiesen, vielleicht finde ich was auf einem Waldspaziergang, ein bisschen Lakshmi oder irgendeine von Mitleid erfüllte Seele gibt einem armen, schweifenden Bettelmönch einen kleinen Obolus. Nicht so? So, man merkt als bedingte Seele sehr leicht, wie plötzlich, wenn man ein bisschen in einer, sagen wir mal, Stretching Zone ist, in einer Zone, wo nicht alles für alles gesorgt ist, wo man plötzlich dann in dieser, wie soll man das gut in deutscher Sprache ausdrücken, dieser Zone, die nicht so wie diese wattegebäuschte Komfortzone ist, wie man da plötzlich anfängt an Gott zu denken. Es ist eigentümlich. Während, wenn man sich so unglaublich einbauschiert mit Watte und mit Krimskrams und Tüdelüttel und Plunder aller Arten, dann ist es nicht so leicht möglich, bei Krishna Zuflucht zu suchen. Aus diesem Grunde sehen wir, dass Menschen, die den spirituellen Pfad gehen, den Weg der ekstatischen Menschen, sich immer gerne in eine Situation hinein begeben, in der sie sich abhängig machen müssen von Krishna. Auch in unserer Bewegung gibt es Devotees, die sehr gerne sich in einer Komfortzone aufhalten, wo alles stimmt, wo also die Zahnbürste jeden Morgen am gleichen Platz auf sie wartet und der Bäcker um die Ecke ist und der Devotee-Bäcker und für alles sorgen und plötzlich merken, oh, ich mache mich überhaupt nicht abhängig von Krishna. Dieses Gefühl der Abhängigkeit, des demütigen Rufens nach Krishna ist nicht in meinem Sinne erfüllt. Nun, um spirituellen Fortschritt zu machen, ist es sehr wichtig, dass ein Devotee richtig nach Krishna ruft und richtig nach Krishna sich sehnt. Krishna kommt nämlich nicht, wenn ein Mensch sich mit großer materieller Zufriedenheit völlig eingebauscht und eingebettet in der Komfortzone sich an Krishna sich an ihn wendet. Warum? Weil hier nicht das Gefühl der absoluten Hilflosigkeit da ist, des Rufens nach Krishna. Krishna, du bist mein einziger Erhalter. Krishna, du bist mein einziger Beschützer. Schaut selbst in eurem eigenen Krishna-Bewusstsein auf eine analytische Weise hinein. Wann war euer Krishna-Bewusstsein am vitalsten? Wann vibrierte es am meisten? Ich habe einmal ein Sterbeseminar gegeben in Basel. Und eines der Teilnehmenden, der sonst eher von einer laschen Laissez-faire-Art ist, wurde plötzlich von einem Art Leberdrücken heimgesucht, was so schlimm war. Ich weiß nicht, vielleicht war es auch irgendein anderes Drücken, sodass er von einer Sekunde auf die nächste in ein hilfloses Bündel Gebete verwandelt wurde. Und eingeliefert wurde in der Emergency, wie sagt man, Intensivstation des Basler Krankenhauses. Und dann haben die entsprechenden Handgriffe gemacht und dann war die Leber wieder im Reinen und lächelte wieder gütig auf die Roti herab. Nicht? Aber in der Zeit, hatte mir gesagt, war sehr eng bei Krishna. Das ist eine Eigenart. Wir neigen in der bedingten Seele, in der bedingten Welt dazu, uns immer wieder auf falsche Sicherheiten zu verlassen, auf Dinge, mit denen wir uns umgeben. In den Bhagavatam wird es so ausgedrückt, dass wir uns umgeben von fehlbaren Soldaten, nicht in Familien, in Kreise unserer Familienmitglieder wählen wir uns sicher und umhütet. Aber die Familienmitglieder können uns nicht vor Krankheit beschützen. Sie können uns nicht beschützen vor, wie soll ich mich ausdrücken, vor dem Tod. Sie können uns nicht vor einem, sagen wir mal, Geist beschützen, der vielleicht plötzlich traurig wird und verzweifelt ist. Nicht? Wir umgeben uns mit Geldern, um in Sicherheit zu kommen. Ein Freund Krishnas, er ist ganz weit in einem fremden Land, hatte einmal eine größere, in den nördlichen Zonen, so in Skandinavien, hatte eine größere Investition in die Bank gemacht, um bei einer absoluten guten Investition, wo die Kurse nur so stiegen, zu investieren und auf dem Nebenweg eine kleine bequeme Million zu spekulieren. Nicht? Und von einem Tag auf den nächsten ist der Kurs so grausam in die, sagen wir mal, eiskalten Minustemperaturen gefallen, dass er nicht nur sein ganzes Investment verloren hat, sondern dazu noch also noch ins Minus geraten ist, weil er Schulden bezahlen musste und so weiter. Wie genau das funktioniert, weiß ich nicht. So, wir versuchen immer wieder, uns mit einem Heer von fehlbaren Soldaten zu umgeben, aber vergessen dabei, dass nur Krishna unser Schutz ist. Nun, Krishna versteht unsere Neigung, uns mit fehlbaren Soldaten zu umgeben, fallbaren Soldaten. Und wenn er deswegen einem Devoti sehr gütig ist, nimmt er ihm diese Dinge weg, um, wie soll ich mich ausdrücken, in eine nachdenkliche Phase zu kommen. Ich habe mich persönlich ungefähr 5-mal in der Woche gefragt, warum so viele von unseren Devotees, die hier sind, nicht von euch, krank geworden sind. Und ich habe ja manche von euch mit dieser Magensache gesehen, die sahen wirklich total neben dem Wind, also wie sagt man, wirklich notleidend aus. Offensichtlich hat das einen Grund, dass da muss irgendwie ein Keim da rumgeistern, den gestern der kleine Nitai versucht hat zu jagen und hat er ihn auch noch eingefangen im letzten Augenblick. Nicht? Wir hatten ihn dann losgeschickt, als wir keine Lösung mehr wussten, mein Mangel und ich, und er hat ihn dann auch noch geschnappt. Man muss natürlich auf einer äußeren Ebene nach Ursachen sehen. Aber es kann auch sein, dass wir mit einer, sagen wir mal, spirituellen Betrachtung, wo wir verstehen, dass hinter den Ursachen eine höchste Ursache ist, vielleicht Krishna, einen kleinen Wink Krishnas gesehen haben. Mach dich nicht abhängig, selbst auf einem so wunderbaren Sommercamp wie diesem hier, wo alle bemüht sind, nur das Beste zu geben unter unseren Devotees, die innerhalb der Tempel und außerhalb der Tempel leben, euch allen die beste Behandlung, den roten Teppich zu geben, nicht? Wo also wirklich alles unternommen wird für euer Wohlergehen, dass selbst da kann etwas passieren, dass man unangenehm, durch unangenehme Zeiten, meistens ist das nur ein Tag gewesen zum Glück, gehen muss. Ich könnte mir vorstellen, das ist ein Fingerzeig für die kommenden Zeiten. Diejenigen, die auf dem spirituellen Weg gehen, werden erfahren, wie Krishna alles tut, um für sie zu sorgen, damit ihr Geist immer wieder auf ihn gerichtet ist. Denn das ist der Sinn und Zweck aller Dinge, die wir erfahren in unserem Leben. Dass es uns ermöglicht wird, Krishna zu erinnern und ihn nie zu vergessen als unsere einzige Zuflucht. So, diese, sagen wir mal, Zufluchtnahme bei Krishna ist ganz wichtig, sodass wir den wichtigsten Prozess, nämlich den heiligen Namen, voller Gefühl zu chanten, ausüben können. Ein Mensch, der den heiligen Namen automatisch daherrattert, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Kleider muss ich mir noch kaufen. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Was hat der noch gestern zu mir gesagt? Das müssen wir doch richtig stellen. Rama, Rama, Hare Hare. Wer so chantet, Krishna erscheint nicht so. Dieser Mensch hat nur das Alphabet, aber nicht den heiligen Namen. H-A-R-E, was ganz verschieden ist von Hare. K-R-S-N-A, was ganz verschieden ist von Krishna. R-A-M-A, was ganz verschieden ist von Rama. Krishna nimmt Platz auf unserer Zunge, kommt auf unserer Zunge. Nicht, wenn wir da ein Alphabet hinkonstruieren, sondern wenn wir mit Gefühl nach ihm rufen. Krishna, komm. Wir sind ja keine Mechaniker, sondern Transzendentalisten. Wir können nicht ein mechanisches Arrangement schaffen, sondern wir müssen voller Gefühl uns an Krishna wenden. Und das ist nicht so einfach für uns, weil wir haben Gefühl hauptsächlich für das andere Geschlecht, da haben wir ein Feeling, waba, waba, waba. Und wir haben Gefühl für Geld, für Reichtum, da werden wir ganz hitlig. Wenn man hier so eine 1000 Franklin-Noten macht, wer zuerst kommt, mal zuerst. Nicht? Ich glaube, wenn ich das machen würde, würde jeder denken, das ist ein fieser Trick hier, den der da macht. Da bleiben wir mal sitzen. Aber nicht, wenn Theo sich aufstellen würde und sagte, übrigens, mir hat es so gut gefallen. Ich wollte das, wer zuerst kommt, mal zuerst machen. Und zwar mit 100.000 Dollar-Noten. So weit. Wir haben Gefühl für materielle Dinge. Unser Gefühl für Krishna ruht ein bisschen darunter. Das ist verschütt gegangen. Es ist so wichtig, dass wir dieses Gefühl für Krishna wieder machen. Nur dann kommt Krishna. Wer stolz ist und sich in diesen nur mit diesen Komfortzonen, Schönheit, oh Schminke, 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 Männerparfum reibe ich mir jetzt unter die Achseln und auf die Knie drauf, nicht und so weiter. Wer in diesen Illusionen lebt, der wird nicht wirklich spirituell Fortschritt machen können. Wer sein ganzes Denken auf diese materiellen Dinge richtet. Wir können aber auch ein Gefühl für Krishna gehen. Das war jetzt die harte Methode, die Krishna nicht unbedingt gerne anwendet, uns aufzurütteln. Die andere Methode, uns an Krishna zu erinnern, ist viel natürlicher, dass wir täglich lesen in den Heiligen Schriften und unser Wissen von den wohltuenden Strahlen des Sambandha Gyans, des spirituellen Wissens erfüllen. Liebe Freunde Krishnas, ihr seid keine Freunde Krishnas, liebe junge Devotees, Freunde Krishnas, finde ich so, macht einen Unterschied zwischen Devotees. Ich würde lieber sagen, Devotees, die innerhalb und Devotees, die außerhalb leben. Ist auch nicht das Beste, das wird sich auch noch verändern, diese Vokabel. Das Wichtigste bei euren Chanten ist nicht irgendeine mechanische Vorrichtung, sondern die innere Einstellung, dass ihr euch völlig an Krishna wendet, dass ihr versteht, ich bin in der materiellen Welt, ich bin im materiellen Ozean der Geburten und Tode. In diesem Ozean gibt es Krokodile und Haifische, nämlich Lust, Neid, Gier. Merkt ihr, was das für eine Schwingungsfrequenz ist? Illusionen, Zorn. Nicht, das sind die Haifische, die mich immer wegziehen wollen vom spirituellen Leben. Ich will mich an dich wenden mit großer Hilflosigkeit und großer Intensität. Mit Gefühl schenken. Dann kommt Krishna. Diejenigen von uns, die in Indien waren, die wissen das. Wenn man so durch den Lohi Bazar fährt auf der Rikscha-Kutsche, nicht? Und dann rufen so die Kaufmannsleute aus dem Laden heraus, oh Prabhu, Prabhu! Nicht? Also gerade bei mir, ich bin ein bisschen weg, also kennt mich da nicht. Maharaj, Maharaj! Und das ist, die Schwingung ist so ein bisschen, der will mir was verkaufen. Einen seidenen Dhoti wahrscheinlich. Sein teuerstes Angebot. Nicht? Und dann sagt er, ja, 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 keine Zeit. Kalanehi. Nicht? Und so weiter. Und macht schnell weiter. Weil man weiß, der hat kein Ernst, der hat ein, sagt man, Businessinteresse an einem. So ist es auch bei Krishna. Wenn er sieht, dass ein Devotee nicht das tiefe Interesse hat, das richtige Gefühl, dann kommt er nicht. Aber wenn ein anderer sagt, Sachinanda Maharaj, mir geht es so zwischen den Stühlen, könntest du mir mal eine Antwort geben? Natürlich! Welche? Da bin ich bereit, meine Zeit hinzugeben. Nicht? Also, das ist ganz natürlich im Leben der Psychologie eines Menschen oder bei Eltern. Das weiß Madhu Mangal sehr. Wenn der kleine Nitai nur so brüllt, dann weiß man, ja, ich gehe mal weiter. Aber wenn er so das gewisse Quäken hat, nicht? Also Quäken ist nicht respektvoll, wie sagt man, das gewisse Schreien, nicht? Dann weiß man, jetzt muss man kommen. Also ich, mein lieber Mann, schon keine Sekunde mehr. Das spürt man. Das braucht einem keiner zu interpretieren, was das ist, oder dolmetschen, das spürt man. Könnte ich mir vorstellen, vielleicht kommt er gleich an und fängt an, sein kleines Orchester da draußen zu machen. Und dann werdet ihr sehen, der Madhu, der fliegt mit Düsenantrieb dahin. Nicht? Das ist ganz natürlich, das liegt in der Natur der Vaterschaft. So ist es auch bei Krishna. Wenn er sieht, dass wir uns mit Gefühl an ihn wenden, dann eilt er herbei. Einmal saß Krishna in seinem Palast und seine Königin Rukmini ließ es sich nicht nehmen, ihm ein wunderschönes Plate zu bringen mit nektarhaften Zubereitungen, die da drauf waren, die gekocht waren mit so viel Hingabe. Es war so und es war auch ausgesprochen lecker in goldenen Töpfen. Und Krishna saß da und nahm die Opferung an und wollte gerade mit einem goldenen, mit einem Diamanten, Entschuldigung, Löffel die erste Speise zu sich nehmen, als er plötzlich hörte, wie ein Devotee nach ihm rief: Krishna, Govinda. Er legte sofort den Löffel nieder, und Rukmini sagte: Was ist denn jetzt? Ich muss schnell hier weg. Da sagt er, aber kannst du nicht ein bisschen noch was? Nein. Mein Devoti ruft nach mir. Er braucht mich. Ja, aber gerade noch zur Stärkung, ein klein bisschen. Keine Zeit. Und erschien dann 2000 Meilen weiter an einem Ort. Da war eine Notsituation ausgebrochen. Draupadi hatte gerufen. Das war eine verstrickte Situation. Also, ich kann das jetzt nicht so erklären, das dauerte längere Zeit. Aber er ließ alles stehen und liegen, um zu erscheinen. Weil da war die Qualität des Rufens da. So, deswegen wird hier von den, gesagt, von Königin Kunti, wer anhaftet an Reichtum, Geld, also das ist ja Reichtum, eine hohe Herkunft, Schönheit und, wie soll ich mich ausdrücken, was war das noch, Bildung, nicht? Er wird nicht dieses Gefühl haben, er wird nicht diese Qualität haben, um Krishna zu rufen. Das wird nicht in seiner Stimme liegen. Und das wird, Krishna wird deswegen nicht erscheinen. Das Alphabet wird erscheinen auf seiner Zunge. H-A-R-E, Buchstaben, nicht, und so weiter. Aber nicht Krishna. So, und damit ein Devotee dieses Gefühl für Krishna bekommt, wird gesagt, dass er lesen sollte in den heiligen Schriften über Krishnas Verherrlichung und so eine große Anziehung zu Krishna entwickelt. Krishna hilft auch mit auf der anderen Seite, dass ein Devotee seine Illusion, im materiellen Leben glücklich zu werden, verliert. Krishna macht das sehr, sehr gerne. Nun, um diesen Punkt zu erläutern, möchte ich sehr gerne eine Geschichte erzählen, die zu meinen Lieblingsgeschichten gehört, die ich vor Jahren mal erzählt habe. Und jetzt, heute Morgen, habe ich mich wieder daran erinnert. Es ist die Geschichte von einem Rajput-Kaiser, Jai Singh, der ein großer Verehrer Krishnas war. Jai Singh hatte einen Syamasundara-Deity in seinem Palast, den er täglich zwischen 7 und 8 Uhr morgens schmückte und mit einer Abhishek, einer Badung, versah. Jai Singh hatte ein kleines Königreich und wurde mehrmals angegriffen von einem Widersacher, dessen Namen ich vergessen habe im Augenblick. Dieser Widersacher hatte schon 10-mal versucht, das kleine Königreich von diesen Devoten oder hingegebenen Jai Singh zu bezwingen durch Militärmacht. Aber er war jedes Mal von dem mutigen König mit seinen wenigen Soldaten, die eine unglaubliche strategische Kriegsführung herrschten, in die Flucht geschlagen worden. Nun, durch seine Spione erfuhr er, dass Jai Singh zwischen 7 und 8 Uhr seinen Deity verehrte. Und er hörte auch, dass Jai Singh den Befehl gegeben hatte, dass in dieser Zeit niemand, nicht einmal seine Mutter oder seine Kinder, ihn stören durften. Das war sein Gelübde, sein Opfer zu Syamasundara. So, der Widersacher, der feindliche König, sah, dass das seine Chance war. Und so griff er genau um Punkt 7 Uhr an einem Morgen aus den Bergen, die die Stadt von Jai Singh umgaben, an. Er hatte seine Soldaten überall hingestellt. Er hatte den Weg der Umzingelung gewählt, wo man von allen Stadttoren einfällt, gleichzeitig und als militärische Strategie, und die Armee rückte näher. Eines der wachhabenden Soldaten bemerkte diese sehr große Armee, die ganz entschlossen, bis an die Zähne bewaffnet, näher kam mit Kavallerie und Fußsoldaten und bemerkte, dass der feindliche König das Kommando selber führte, dass sogar sein Sohn aus Fernlanden angereist war, um den entscheidenden Vernichtungsschlag gegen Jai Singh zu führen. Er ging sofort zum Minister hin und sagte, wir müssen was tun. Und der Befehlshaber unserer kleinen Armee ist der König selber. Nur der kann die führen. Und er weiß, wie das alles geht. Der weiß, wie seine Leute ausgebildet sind. Er kann sie einsetzen. Ja, es ist 7 Uhr, sagte der Minister. 7:05. Was sollen wir machen? Wir dürfen nicht reinkommen. Der ist so entschlossen in seiner Puja. Fieberhaft nach einiger Zeit, ich weiß nicht wie lange, kam ihm die Idee, wir schicken seine Mutter. In der vedischen Kultur ist es so, dass ein Sohn niemals seiner Mutter nicht gehorcht. Das ist anders als nur, was die Mutter sagt, der vedischen Kultur, das wird gemacht. So, gut, sie kam zu der greisen Königsmutter und sagten, du musst, also Frau Königin, Sie müssen rein und den Sohn aus der Puja rausbringen. Ach, sagte die Königsmutter, das habe ich einmal probiert, als die Königin eine Notgeburt hatte. Und er hat gesagt, ich kann jetzt nicht kommen, aber deine Frau liegt im Sterben. Es ist eine kritische Geburt. Ich liebe sie sehr, aber ich liebe Syamasunda noch mehr. Ich muss mein Gelübde einhalten. Syamasunda wird dafür sorgen, dass die Geburt geht. Ich werde beten. Er ist so und so der höchste Kontrolleur. Und dann war das Kind gut rausgekommen. Und Mutter und Kind lebten gut. Ich weiß schon, was der mir sagt. Bitte, Frau Königsmutter, gehen Sie einmal hin. Die Soldaten kommen und in Ihrem Gesicht steht nur eines. Vergewaltigung der Frauen, Hinschlachten der Jungen dieses Königreiches, damit es nicht nie wieder hochkommt und niemals wehrfähig wird. Es wird ein Blutbad entstehen. Die Königsmutter sagte, okay, gut, ich gehe. Und ging dann rein in den Puja-Raum. Nur sie konnte überhaupt an dem wachhabenden Soldaten vorbeikommen, der da stand, dass niemand ihn stören sollte. Sie ging rein. Jai Singh war gerade dabei, den Joghurt über sein Deti zu gießen, um die Abhishek zu machen. Jai Singh. Mutter, was ist? Jai Singh, komm mal schnell. Ich kann jetzt nicht machen, gerade die Abhishek. Die Armee des feindlichen Königs ist um uns herum. Jeden Augenblick brechen sie durch die Tore hindurch. Du bist der Einzige, der die Soldaten zusammenbringen kann und sie führen kann, um uns zu verteidigen. Jai Singhs Gesicht wurde eisern. Er sagte, ich bin nicht der Einzige. Syamasunda ist der Einzige. Ich kann nicht, ich habe mein Gelübde gegeben. Und ihr wisst ja, Kshatriya, Kriegergelübde, die zählen nochmal was. Die brechen ihre Worte niemals. Wie Rama. Rama hatte seinem Vater gesagt, ja, ich gehe in die Verbannung am Tag der Krönung. Und sein Bruder kam dann später und sein Vater wollten ihn überzeugen. Und er sagte, es geht nicht, ich habe mein Wort gegeben. Zu spät. Ging für 13 Jahre in die Verbannung. Wort für ein Kshatriya ist wichtiger als das Leben. Die Wahrhaftigkeit. So, ich kann nicht, ausgeschlossen. Bete zu Syamasunda. Auf Wiedersehen, bis bald. Also so sagte er nicht zu seiner Mutter, aber er sagte, Mutter, ich muss jetzt weiter pujan. Und machte seine Puja weiter. So, in dem Augenblick, wo er das gesagt hatte, sah sein Reiters Hauptmann etwas, was ihn bis zu seinem Tode mit einem haaresträubende Ekstase erfüllte. Er sah plötzlich, wie der König ganz schnell aus dem Palast gelaufen kam und in den Stall ging, wo sein Pferd war. Ein Pferd, was unglaublich hoch war.
So hoch. Der Rücken. Ein unglaubliches Pferd.
Und was so kräftig und so wild war, dass nur der König es reiten konnte. Sie sahen, wie der König ganz schnell kam. Er war total, hatte eine andere Ausstrahlung. Und er sagte zu dem Mann, der das Pferd umhütete, sattel es schnell, bring die schwere Rüstung drauf. Schnell, es geht um Minuten. Die brachten die Rüstung rauf, er schwang sich drauf, er nahm das Pferd tobte vor freudiger Ungeduld, es war ein Kriegspferd, galoppierte raus durch die Straße, der König rief die Befehle, stationierte die ganzen Soldaten raus und sagte, es gibt nur eine Lösung, wir müssen den völligen Ausfall machen. Und aus allen Toren kamen die Soldaten begeistert durch ihren König, der sie voransetzt. Sie stürzten, der König war aber schon unglaublich weit vorne, stürzte sich auf das feindliche Heer und kämpfte mit zwei Schwerten dann auf einmal. Alle Soldaten, die ihn sahen vom feindlichen Lager, guckten ihn an und sagten, Haribo, und starben voller Freude. Die Soldaten kamen ein bisschen später nach und sahen den Sohn des Widersachers, den Feindlichen, wie er mit einer großen Wunde auf dem Boden lag und einfach nur glücklich lächelte. Und als sie näher kamen, dort, wo war das ganze Heer, entweder lag auf dem Boden oder flüchtete in die Berge zurück. Nun, während dieser Zeit saß Jai Singh und machte schnell die Puja zu Ende. Er wusste, er musste seine Leute verteidigen und er wusste, das war ein Anfall, ein berechneter Anfall dieses gemeinen Königs des anderen Landes, der schon immer sein Land usurpieren wollte. Und um 8 Uhr, als es 8 Uhr war, 3 Minuten vor 8 war er fertig mit der Puja oder 5 Minuten vor 8 und lief in den Stall. Er sah jedoch auf dem Weg, dass draußen vor den Toren die Soldaten schon waren. Er wusste, er ist zu spät dran. Er ging in den Stall, um sein großes Pferd zu bereiten. Er lief dorthin. Er sah aber, wie gerade das Pferd zurückgeführt wurde von dem Mann, der sich um das Pferd kümmert. Das Pferd war weiß vor Schaum. Die Flanken bebten, es war geritten worden wie noch nie zuvor. Es war total fertig. Aber wie ein Kriegspferd ist, nicht? Das sind nicht normale Pferde, seine Augen glühten vor Begeisterung. Nicht? Es hatte überall Blutspritzer drauf und es musste sich erstmal, er schaute nur hin, so hatte er sein Pferd noch nie gesehen, so hätte er es auch nie reiten können, denn es war so wild. Das dauerte, brauchte schon ein Teufelsreiter, um das so in so einen Zustand zu reiten. Und dachte, was ist denn hier los? Und plötzlich kamen alle Soldaten um ihn herum, hoben ihn hoch und sagten dann, ach, das können wir ja nicht machen mit Licht. Das ist erst wieder interessant. Er weiß nicht. Jai Singh wusste nicht, was er davon halten sollte. Er fuhr dann nach und nach, wie er angeblich auf dem Pferd alleine das ganze Heer des Feindes in die Flucht geschlagen hatte und wusste für sich, na, ich habe doch Puja gemacht. Dann ging er auf das Feld und sah dort den Sohn des Widersachers, der feindliche Kaiser, König war, getötet worden. Er sah den Sohn des Widersachers, der da mit einer Wunde war und glücklich sagte, Hey Govinda, Hey Gopal, Keshava Madhava, Dina Daya. Und da kam es ihm. Und er lief in seinen Tempel zurück und sagte, Shyama Sundara, du hast diesen Krieg geführt, weil du nicht wolltest, dass deine Devotees getötet worden waren. Und du bist sogar meinen Widersachern erschienen. Shyama Sundara, mir bist du aber nicht erschienen. Das kann nicht mehr so weitergehen. Und er nahm ein Dolch und sagte, wenn du mir jetzt nicht erscheinst, werde ich diesen Dolch, ist ein bisschen intensiv, nehmen und mir in mein verruchtes Herz senken. Wo no feeling ist, kein Gefühl für dich und deine Herrlichkeiten. Hare Krishna, ihr müsst aufbrechen, nicht? Schön, dass ihr da wart. Eure Mutter ist vielleicht noch da. Die kann es euch zu Ende erzählen. Das ist nämlich der Nektar-Ausgang der Geschichte. Aber ich will euch nicht halten. Hamburg. Wie soll es nur weitergehen in meinem Leben? Und er stand hinter einer Säule, er hatte Darshan von seinem Shyama Sundara, der da mit der Flöte stand und lächelte und wollte gerade den Dolch nehmen. Er war ein Krieger, nicht? Das ist nicht von uns erwartet. Ja, sollen wir nicht nachahmen. Wollte den Dolch nehmen, als er plötzlich eine Hand spürte. Eine Hand, die den Dolch festhalte. Hier. Und dann schaute er sich um und sah für einen Augenblick die nektarhafte, bläuliche Hand von Shyama Sundara und fiel in Ekstase nieder. Bom. Das reichte schon. Die Hand, alles von Krishnas transzentralen Körper, haben wir ja schon gelernt, kann alle Funktionen des anderen erfüllen. Die Hand ist schon genauso gut wie das Lotusgesicht. Es ist einfach Anand Dachinmaya Rasa, voller Glückseligkeit und so. Und so hatte er gerufen nach Shyama Sundara. So war Shyama Sundara ihm erschienen. Nun, am nächsten Morgen machte er wieder seine Puja und er merkte, er konnte das Ohrring, den Ohrring von Shyama Sundara nicht finden. Und er suchte überall und er konnte nur abgefallen sein und so ein bisschen im Umkreis vielleicht von einem Meter oder wenn er gut gesprungen war, kling, 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 zwei Meter höchstens sein. Er suchte alles ab, aber er konnte den rechten Ohrring nicht finden. Es war nicht möglich. Da hatte er eine Idee. Er rief sein ganzes Heer zusammen und sagte, heute habe ich einen besonderen Auftrag. Such das ganze Schlachtfeld ab. Es müsste ein Ohrring da sein, genau wie dieser. Und er zeigte den linken Ohrring von dem Deti. Und dann gingen die ganzen Soldaten los. Der König hat es gesagt, natürlich. Warum nicht? Und suchten überall, drehten Rüstungen von gefallenen Kriegern um, suchten hinter Bäumen, unter Steinen und schließlich fanden sie irgendwo an einem Berghang einen analogen Ohrring, den Ohrring von Shyama Sundara. Da musste Shyama Sundara, während er geritten war auf dem Pferd, in der Rüstung getarnt und eine Form angenommen hatten, da musste er vielleicht einen schnellen Sprung gemacht haben. Vielleicht wird sich das Ohr, der Ohrring vom rechten Ohr gelockert haben und hingefallen sein. Als Jai Singh von einem der Soldaten diesen Ring bekam, war er voller Ekstase und sagte, es ist bewiesen, es war niemand anderes als Shyama Sundara, der uns verteidigt hat vor den Angriffen des Feindes, der uns an diesem Tage überwältigen wollte und töten wollte. Es ist erwiesen, es besteht kein Zweifel mehr. Und er baute dann dort einen Teich, einen heiligen See, die ließ er ausheben mit Marmorstufen, könnt ihr immer noch hingehen und ein Bad in den See machen, nehmen, was anlässlich dieses Ereignisses, wo der Herr die Rolle eines Kriegers gespielt hat, um seine Devotees zu beschützen, hinzukommen. Ja. wunderschön. Ist das nicht eine wunderschöne Lila? Sagt sie. Ja, so ist es. Wer sich an Krishna wendet mit dem Feeling, mit dem Gefühl der Schutzlosigkeit, der Hingabe zu ihm, dem wird Krishna erscheinen. Aber nicht einem, der in Wattebäuschen der Bequemlichkeit eingebauscht ist, voller Stolz ist, voll umkrustet ist mit der hässlichen Kruste des falschen Egos. Nicht, der wird nicht mit dem richtigen Gefühl sich dem höchsten Herrn wenden können. Es ist wichtig für uns, diese kleine Technik beim Chanten zu erlernen. In dem Buch, es sind Bücher geschrieben worden von verschiedenen Devotees über das Chanten der heiligen Namen. Es gibt ein Buch Japa Reform von Satswarup Maharaj. Es gibt ein anderes Buch Begging for the Nectar of the Holy Name. Das Erbitten, das Erflehen des Nektars des heiligen Namens. Und es gibt noch andere Bücher über das Chanten der heiligen Namen. Das Wichtigste, aber zu gleicher Zeit auch das spirituellste und deswegen intensivste Prinzip ist, es mit einem Gefühl zu chanten, wo man, wie in diesem Text erwähnt wird, materiell erschöpft ist. Das heißt, wo man nicht mehr Zuflucht sucht in materiellen Arrangierungen in seinem Leben, sondern sich ganz an Krishna wendet. Mein Herr, sagt Königin Kunti, mein Herr, nur die materiell Erschöpften können sich dir leicht nähern. Denn wer dem Pfad des materiellen Fortschritts folgt und durch sein achtbares Elternhaus, durch großen Reichtum, gute Bildung und körperliche Schönheit höhere Positionen erreichen will, kann sich dir nicht mit Aufrichtigkeit zuwenden. Wir sind Spiritualisten. Wir haben ein Ziel. Vyasayatmika Buddhir, EKH, ein Ziel, Kurunandana, das ist die Lotusfüße des Herrn in dieser Welt. Wir sollten niemals dieses Ziel aus den Augen verlieren. Krishna wartet auf uns, voll funkelnder Ungeduld. Wann werden die bedingten Seelen sich wirklich mit Gefühl an mich wenden? Und wenn das geschehen ist, da wird Krishna der schnelle Befreier werden aus dem Ozean der wiederholten Leiden und der wiederholten Geburten und Tode. Wir kommen in eine Zeit hinein, die intensiv sein wird. Aber diese Zeit kann unser Guru werden, unser Lehrmeister, dass sie uns nämlich zeigt, naja, Krishna, das ist die höchste, das ist die einzige Zuflucht. Das ist das derjenige, um den es sich wirklich lohnt. Wir kommen in eine schöne Zeit, in eine Zeit, die uns inspiriert und ermutigt, im Krishna-Bewusstsein Zuflucht zu suchen. Und es gibt einen Ausspruch Krishnas, der sehr, sehr wichtig ist. Dieser Ausspruch ist von Krishnas Perspektive her der wichtigste Ausspruch, nämlich ich werde meine Devotees beschützen. Dieser Ausspruch ist so wichtig für Krishna, dass er ihn, damit ihn, ich will es nicht so kompliziert erklären, dieser Ausspruch ist ganz, ganz wichtig für Krishna. Deswegen lässt er ihn Arjuna sagen. Verkünde nun, dass ich meine Devotees beschützen werde. Das ist Krishnas Versprechen. In der Zeit, die vielleicht kommen mag, vielleicht auch nicht, verheimlichte Faktoren der Zukunft, da gibt es vielleicht dann noch tiefere verheimlichte Faktoren der Zukunft, die gibt es ein Gesetz in den Zeiten, die noch kommen werden. Wenn wir Zuflucht suchen bei Krishna, mit Gefühl, mit der Qualität des Gefühles, wird Krishna die Devotees in jedem Fall beschützen. Hare Krishna! Das wollte ich euch noch auf den Weg mitgeben. Gut, jetzt sind wir an einem. Also das war das Ende. von meiner Vorlesung. Habt ihr irgendwelche Fragen zu diesen Themen? Madhu, Madhu.
Du hast mir das mal genau erklärt, dass es einen Unterschied ist zwischen der zwischen dem Alphabet H, A, R, E, die Hingabe des Kalenders.
Yes.
Aber ich habe jetzt immer gehört, der Heilige Name sei absolut und nicht davon abhängig, wie ich ihn schätze.
Du hast gesagt, ein Unterschied besteht zwischen dem Chanten des Heiligen Namens. Mit Gefühl und mit Hingabe und dem alphabetösen Chanten. Ich weiß, es das schon in der deutschen Sprache geht, wo man einfach nur ohne das chantet. Ich habe aber gehört, der Heilige Name ist absolut. Es gibt ein Buch, das heißt Nektar-Ozean. Da sind zwei Zitate drin. Eins von Bhaktivinoda Thakur und eins von Srila Prabhupada, der über diese Dinge spricht. Der Heilige Name hat immer Kraft. Aber die richtige Kraft entfaltet er nur, wenn er, wie soll ich mich ausdrücken, mit dieser Hingabe frei von den zehn Vergehen gechantet wird. Krishna? Guck mal, Krishna ist nicht wie so ein Kellner, den du rufst, hey Kellner! Und währenddessen, während du das tust, blätterst du in der Basler Nachrichten die Nase ganz vorn herum, nicht? Und dann kommt der Kellner, weil er weiß, er kriegt vielleicht ein Trinkgeld von dir. Nicht? So ist Krishna nicht. Man muss ihn richtig chanten. Ja, ich weiß, das ist ein zusätzliches Wissen. Srila Prabhupada hat darüber gesprochen. Ich habe das Zitat in das Buch eingetan und er zitiert Bhaktivinoda Thakur. Namakshna no. Hat es richtig in Sanskrit gemacht. Chanten ist nicht ein mechanischer Vorgang. Es ist ein Rufen nach Krishna. Krishna kommt, wenn richtig gerufen wird. Krishna ist eine Person. Ich glaube, das erklärt, warum viele Devotees manchmal beim Chanten nicht solche Erfahrungen haben. Aber wenn man richtig chantet, das kann das Wundersamste und Wunderbarste sein. Es hat Devotees, die zum Beispiel machen manchmal Erfahrungen mit dem Chanten, die so süß sind und so ekstatisch, weil sie plötzlich ein bisschen mehr merken, weil das Gefühl da war und plötzlich Krishna wirklich gegenwärtig ist. Das spüren die dann. Ich glaube, viele von euch haben diese Erfahrung schon mal gemacht. Manchmal scheint Krishna ganz weit weg zu sein, wenn man chantet. Und man bringt nur mit allergrößter Mühe die Zahl der Runden zu Ende, die man sich vorgenommen hat. Kennt ihr diese Sachen? Wenn das andere Mal fließt es und man kann gar nicht gehen. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna. Es geht einfach so flüssig. Habt ihr es schon mal gemerkt? Bestimmt. Dieses Chanten ist sehr gut. Ich habe das hier wird gesagt, du hattest einmal gesagt, das Wichtigste beim Chanten ist zuhören. Ich nehme diese Aussage aus dem, dass alle Vergehen aus der Unaufmerksamkeit kommen. Deswegen sage ich, zuhören ist ja das Gegenteil von unaufmerksam. Regina sagt jetzt, ich habe schon manchmal zuhören, dass es so, nur so eine verkrampfte Bemühung ist, vielleicht ein mechanisches Zuhören sozusagen. Wie ist dies Chanten zu bewerten? Dies Chanten ist als Nama, sofort, Nama-Basa-Chanten zu bewerten. Dass man versucht, die Vergehen zu vermeiden. Wenn man nur den Versuch bringt, das ist ja das Erste, was man machen kann, diesen Versuch zu unternehmen, dann wird Krishna nach und nach kommen. Wird es nach und nach. Das ist der Anfang. Sicherlich, das Wichtigste beim Chanten ist, voller Liebe zu Gott zu chanten. Aber das mach mal, wenn man als Anfangs-Devotee ist. Deswegen, für die meisten ist es erstmal, fängt man realistisch an, beim Zuhören die auch voller Aufmerksamkeit zu chanten.
Du hast mal gesagt, dass Schönheit, Reichtum, Bildung und eure Herkunft einen niedermachtigen Traum. Aber dabei ist mir aufgefallen, dass in den früheren Zeitalter die Könige hatten.
Ja, sehr guten Punkt machst du. Du hattest gesagt, ist die Frage, dass Schönheit, adlige Herkunft oder eine hohe Herkunft, Reichtum und Bildung Hindernisse auf dem spirituellen Weg sind. Aber es gibt doch viele gottgeweihte Könige, die all das hatten. Weil die meisten von euch sind auch wunderschöne Menschen. Also eigentlich alle. Nicht? Da heißt das, dass man überhaupt sich nicht dem Krishna zuwenden kann. Nein, es kommt darauf an, wenn man Stolz dann entwickelt, was sehr oft passiert. Ich möchte dich einmal, wenn du in Deutschland bist, zu einem Experiment inspirieren. Geh mal auf die Düsseldorfer Kö. Das ist die Königsallee, so heißt die. Da laufen nur Leute herum. Also da kostet, wenn du da ein T-Shirt kaufst, ist das, nur weil es auf der Kö ist, 30 Mal so teuer wie normal. Und da laufen aber Leute, für die ist das ein absoluter Status, da gesehen zu werden. Vielleicht nicht 30 Mal, 3 Mal reicht ja schon. Und so, das ist so richtig, da sind die Leute so snobistisch. Hat jemand schon einmal auf der Kö verteilt von euch? Na, ihr seid hier nicht von Düsseldorf. Ja. Nee, du hast noch nicht verteilt. Kennst du die Kühe? Ja, ach so, gut. Beziehungsweise, ja. So, das ist solch ein gemeines Pflaster da. Also, ich habe da oft versucht zu verteilen, saß da mit Tränen in den Augen. Warum sind die Leute so eingebildet hier? Aha, ja, es ist relativ gut. Aber die Kö gilt immer noch so als das teure Pflaster zum Einkaufen. Aber vielleicht haben die auch ihre Inflationskrisen da jetzt langsam. Wäre schön. Die sind, da laufen Leute, die sind stolz auf ihren Reichtum. Darum geht es mir. Aber wir haben auch viele reiche Leute hier unter uns in diesem Kreis, die nicht stolz sind. Weil sie ihren Reichtum in Krishnas Dienst stellen. Das Beispiel aus dem, was du, glaube ich, vor Augen hast, ist Ambarish Maharaj, ein Kaiser, der wundervolle Arrangierungen gemacht hat für Krishnas Verehrung, der einen wundervollen Tempel finanziert hat mit wunderbaren Opferungen. Viele Devotis sind auch ausgesprochen schöne Menschen. Aber die pudeln sich da nicht für Stunden und versuchen mit Bruch andere Leute zu beeindrucken, nicht, sondern Hare Krishna. Entschuldigung für diese Beispiele. Die wissen, ja, der Körper. Naja. Ich kenne einen Devotee, die war das Schönheitsideal von Deutschland. Eine Mataji. Und als sie ein Devotee wurde, weiß ich noch, kam sie jeden Tag und kam zu mir im Diktat. Ich war da, sagte, kann ich dir deine Briefe tippen? Ich will einen Service für Krishna machen. Hatte noch ein bisschen fanatischer Brahmachari, nicht? Und so, nicht? Und konnte ihr das nie abnehmen, dass sie wirklich nur eine Sekretärin von mir, wer bin ich denn, ein reisender Niemand, nicht? Und, aber irgendwann nach 2 Tagen merkte ich, es war ihr unglaublich wichtig, einen Service für Krishna zu tun. Ich habe sie später einmal darauf angewiesen, als du da kamst, so gerade aus dem Schönheitssalon, glaube ich, oder so, weil sie hat laufend Filmaufnahmen gemacht, konnte ich das nicht glauben. Doch, sagte sie, ich merkte irgendwann einmal in meinem Leben, dass das Äußerlichkeiten sind. Und wenn ich mich damit identifiziere, lebe ich im dicken, falschen Ego und bin mir sehr zuwider. Und dann... Ja, gut, also denn komm, ich kann, mein Tipp ist also weniger als gut. Ich bin wahnsinnig unpraktisch und dann hatten wir jeden Tag 1 Stunde tippen und dann haben wir auch gepredigt über das spirituelle Thema und so weiter. Das ist ganz, das sind nicht unbedingt Hintergründe. Wenn man plötzlich eines Tages merkt, ich bin reich, ich habe was vererbt bekommen, oder wenn man merkt, ich bin ein intelligenter Mensch, ich habe was gewusst, nicht, sollte man nicht denken, huch, bin ich vom Bhakti getrennt. Nein, nein, man kann das in Krishnas Dienst stellen. Darum geht es. Ja? Gut. Noch etwas. Bhakti Devi. Wo liegt dieser Kund, von dem du gesprochen hast? Also, ich müsste nochmal den Namen der Stadt ausfindig machen. Ich habe einen Quellentext, wo das drin ist. Ich kann es jetzt nur sagen, irgendwo in Rajasthan. Aber das reicht nicht für eine Pilgerreise. Ja. Gut. Dann wünsche ich euch einen. Ja, es wird schon Zeit. Darf ich mich ganz herzlich bedanken. Es hat unglaublich viel, war unglaublich ekstatisch in eurer Gemeinschaft. Einfach das Sommerlager mit euch zu erleben. Und ich wünsche euch wirklich von Herzen alles Gute. Ich möchte euch etwas empfehlen, was ich auch machen werde. Wir tun... ich würde euch empfehlen, noch einmal die Juwelen zu sammeln. Das heißt, die Erkenntnisse, die ihr gemacht habt während des Sommercamps. Vielleicht gestern bei der Arati habt ihr euch Gurnitai oder Krishna näher gefühlt als sonst. Erinnert euch daran. Das sind kostbare Ereignisse in eurem Leben. Oder vielleicht habt ihr bei einem der Seminare ein Aha-Erlebnis gehabt. Oder vielleicht habt ihr irgendwann in einem Gespräch mit einem Devotee oder mit jemandem, den ihr noch nicht kennt, einen ganz neuen Aspekt, eine ganz neue Perspektive gefunden für euer Leben. Was immer es sein mag, sammelt eure Schätze, spirituelle Erkenntnisse, spirituelle Verwirklichung in eurem Leben und werdet euch nochmal darüber bewusst, sodass ihr sie aus dem Ferienlager in eure betreffende Stadt, wo ihr wohnt, hineinbringt. Und dann das möglichst lange noch erhalten könnt, die Nachwirkung des Ferienlagers. Gut, damit sind wir an ein natürliches Ende gekommen. Srila Prabhupada ki jai, Sisi Gonitai ki jai, Go Premanandi Adiyadibo.
Sorry, next to the Satchinanda Swami ki
noch nicht gehen, Krishna Chandra. Krishna Chandra. Ups.